Christian Lindner, unser Ex-Bundesfinanzminister, war zu Gast bei Tim Gabel und hat mit ihm über die Schuldenbremse debattiert, über Elon Musk, über Donald Trump, über seine radikalen Sparpläne für den deutschen Staat, die Wirtschaftskrise und die Zukunft Deutschlands. Dabei hat er wieder Mythen, Falschbehauptungen und Nebelkerzen gezündet, als gäbe es kein Morgen. Wir klären das mal auf. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video geht es um Christian Lindners Auftritt bei Tim Gabel. Tim Gabel macht seit neuestem Politiker-Interviews. Er hat ja eine Riesenplattform mit über 800.000 Abonnenten. Das finde ich cool und ehrenwert. Ist ein Dienst an der Demokratie, auch Plattformen, bei denen es sonst um andere Themen geht, jetzt dafür zu nutzen. Gerade vor der Bundestagswahl. Sehr gut. Das vorneweg geschickt und bevor wir uns jetzt gleich kopfüber in das Interview stürzen, möchte ich euch noch hinweisen auf meinen neuen Gastartikel und zwar im Wirtschaftsmagazin Makroscope. Inflation runter, Zölle hoch, Trumps großer Widerspruch. Ich analysiere, warum Trump gewonnen hat und wieso er seine Wahlkampfversprechen nicht halten können wird. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und falls ihr das Makroskop-Magazin noch nicht kennt, hier gibt's wöchentlich neue Online-Ausgaben mit wirtschaftspolitischen Artikeln. Das Makroskop-Magazin steht an der Traditionslinie des Post-Keynesianismus und ganz cool, nirgendwo gibt's wahrscheinlich mehr MMT-Artikel als hier auf Makroskop. Link dazu in der Videobeschreibung, checkt das gerne aus. Und damit, wie versprochen, rein ins Interview. Wir starten bei Minute 17, als es um die Schuldenbremse geht.
Ich finde in dem Zusammenhang das mit der Schuldenbremse unfassbar spannend, weil du wurdest da, ich finde zumindest medial häufig als der Blockierer und als Buhmann dargestellt.
Als wäre das ein Fetisch. Lindner hat einen Fetisch, der kriegt Gänsehaut beim Gedanken an die Schuldenbremse.
Ja, also ich finde und vor allem finde ich es auch schade, dass da dieser Zusammenhang.
Also ich wäre ja beruhigt, wenn das nicht so wäre. Ich glaube es ihm aber nicht.
Zusammenhang nie erklärt worden ist. Also ich finde, dass jetzt vielleicht 2 Stunden dauert, das fand ich aber ganz spannend, hat Hans-Werner Sinn einen Vortrag darüber gehalten, was das für Europa bedeuten würde, wenn Deutschland auch anfangen würde, sich eine lockere Schuldenpolitik zu leisten, was es für die Inflation bedeuten würde, was es für den Währungsraum bedeuten würde, für die Zinsen in ganz Europa und dass wir die Wahrscheinlichkeit im ganzen europäischen Währungsraum erhöhen würden für Staatsbankrotte, für Schulden. Und da muss ich sagen, finde ich es schön, wenn ein Politiker über sein 4-Jahres-Mandat hinausdenkt und auch solche Zusammenhänge in Betracht zieht und auch einfach verteidigt. Weil das ist etwas, also wenn ich jetzt zum Beispiel in euren Haushalt gucke, da stehen 37 Milliarden werden aufgewendet für Zinsen dieses Jahr. Also Deutschland ist ja echt moderat noch mit der Verschuldung.
Sind wir. Also zunächst mal Kompliment, dass du über den internationalen Bereich das Thema Schuldenbremse einfliegst. Weil in der gesamten deutschen Debatte findet das gar nicht statt.
Das verstehen Leute gar nicht.
Nein, das findet nicht statt. Auch von bei politischen Kollegen oder auch Journalisten, selbst bei Wissenschaftlern findet das nicht statt. Aber es ist genauso, wie du sagst. Wir haben europäische Fiskalregeln, die begrenzen unsere Staatsausgaben auch. Würden wir jetzt wesentlich mehr ausgeben wollen, würden wir die europäischen Regeln brechen. Dann würden andere, Frankreich, Italien, sie aber auch brechen wollen. Und in ganz wenigen Jahren haben wir dann wieder eine Staatsschuldenkrise, wie wir sie vor einigen Jahren ja hatten. Und die wäre extrem gefährlich.
Ja, also wo soll man anfangen? Eine Staatsschuldenkrise hatte Deutschland nicht. Deutschland hatte auch eine Bankenkrise, ausgelöst in den Vereinigten Staaten 2007, 2008. Die ist dann hier rübergeschwappt. Dann hat man ein 500 Milliarden Rettungspaket für die Banken aufgelegt in Deutschland. Und dadurch ist die Schuldenstandsquote damals von ungefähr 60% auf 80% angestiegen. Ja? Auch allerdings, weil die Wirtschaftsleistung eingebrochen ist um 5%, ungefähr so viel wie während Corona. Was macht das mit der Schuldenquote? Schulden hoch, Wirtschaftsleistung runter, also das, was über dem Bruchstrich steht, wird größer, das darunter kleiner, also katapultiert das die Quote nach oben. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre Deutschland irgendwie von einem Staatsbankrott gestanden oder so. Ja, das ist falsch. Dann wird so getan, als wollten Frankreich und Italien diese europäischen Regeln brechen. Nein, sie müssen sie brechen. Das hat auch nichts mit lockerer Schuldenpolitik zu tun. Locker im Sinne von, ja, interessiert uns gar nicht so sehr, wir sind nicht so diszipliniert wie die Deutschen, ja, sondern die müssen sie brechen. Die müssen sie brechen, weil sie sonst die Wirtschaft abwürgen. Und zwar ist ja die Staatsbilanz abhängig davon, was machen die Privaten und wie läuft es im Ausland. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Schuldenbremse und auch die europäischen Fiskalregeln, die einfach starre Regeln festsetzen, zum Beispiel 0,35% Neuverschuldung nur erlaubt oder 0,5% in der strengen Version der EU-Regeln, no matter what, egal was sonst in der Welt, in der Wirtschaft abgeht, einfach pauschal, kategorisch falsch und dumm sind. Denn in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, um das mal zu erklären, wir haben ja einen Exportüberschuss. Das heißt, 250 Milliarden Euro können wir in Deutschland sparen, die Privaten beispielsweise, weil sich das Ausland verschuldet. Die kaufen mehr bei uns ein als wir bei denen. Die machen jedes Jahr 250 Milliarden Euro neue Schulden, die wir hier in Deutschland sparen können. In Frankreich ist es aber nicht so. Hier sehen wir einmal die Handelsbilanz von Frankreich und die haben keinen großen Exportüberschuss, sondern einen Importüberschuss. Im Jahr 23, also 137 Milliarden Euro, die Frankreich woanders mehr eingekauft hat, als sie selber verkauft haben. Was bedeutet das für die Staatsverschuldung? Naja, in Frankreich verschuldet sich nicht das Ausland. Damit aber die Privaten sparen können. Die privaten Franzosen wollen auch sparen, natürlich die Privathaushalte, denn man will was auf die hohe Kante legen für schlechte Zeiten, wenn mal der Kühlschrank, der Fernseher kaputt geht, das Auto kaputt geht oder eben die Rente ansteht. So, wenn die Privaten also sparen und auch noch Nettogeld abfließt ans Ausland, dann muss der Staat in die Vollen gehen, um ein Abwürgen der Wirtschaft zu verhindern. Die sind also, die können gar nicht anders als hohe Staatsdefizite fahren, deutlich höhere als Deutschland. Allein die Außenhandelsbilanz macht schon einen krassen Unterschied. Habe ich einen großen Export- oder einen großen Importüberschuss? Ja? Und dafür sind all diese Regeln blind. Die gucken da nicht drauf. 0,0. Und deswegen hat es auch nichts mit locker oder diszipliniert zu tun, wie Hans-Werner Sinn sagt oder Christian Lindner sagt. Ja, die Deutschen sind nicht diszipliniert in ihrer Haushaltspolitik, weil die keine Schulden machen, denn die machen sich einen schlanken Fuß und lassen das Ausland die Schulden machen. Und das war übrigens auch noch nicht immer so mit diesem riesigen Exportüberschuss. Der ist Ergebnis der Agenda 2010. Deutschland hat die italienische und die französische Industrie niederkonkurriert, indem man die Lohnstückkosten gedrückt hat, indem man weniger Inflation hatte als Frankreich und Italien, bewusst gewollt, um auf internationalen Märkten wettbewerbsfähiger zu werden und damit die deutsche Exportindustrie eben der französischen und der italienischen die Abnehmer klaut. Heißt auch, man hat deutsche Arbeitslosigkeit, die es damals gab, in diese Länder exportiert. Diese Zusammenhänge, ich weiß, ist ein bisschen kompliziert und man muss sich drauf einlassen, aber über die muss man reden, wenn man über die Schuldenbremse, über die Schuldenregeln und so weiter sinnvoll reden will. Einfach nur so zu tun, als wäre es eine moralische Frage. Die Deutschen sind diszipliniert, die anderen nicht, die sehen das locker, führt komplett in die Irre.
Also das ist zunächst mal Kompliment. Selten, dass jemand das über den Weg einfliegt, weil die meisten immer nur sagen, ja, wir haben so schlechte Straßen, wir müssen so viel in die Schiene investieren, die Schulen sind kaputt und Lindner gibt das Geld nicht. Das ist so.
Was ja auch stimmt.
Gefährlich, das so darzustellen.
Genau, aber das ist die Standardsituation.
Kompliment geht an Hans-Werner Sinn.
Ja, aber das ist so die Standardsituation, ja, wie im Fußball, mit der ich konfrontiert bin. Herr Lindner, Sie sparen die Zukunft unserer Kinder kaputt. Und da würde ich.
Im Gegenteil.
Ja, genau, im Gegenteil. Weil ich will für die Zukunft der Kinder gute Schulen, Straßen und so weiter, Schiene, Digitalisierung und so weiter. Aber die sollen nicht auch noch die Schulden, übermäßig viele Schulden dafür auf die Schultern gelegt bekommen, weil sie müssen sie ja zurückzahlen. Und warum ist das?
Also, erstens, da spricht gerade der Mann, der die Kindergrundsicherung verhindert hat, der zweitens jetzt nicht wollte, dass das Kindergeld um 5 Euro angehoben wird und drittens, wie will man denn beides machen? Also wir sehen ja seit 30 Jahren, dass es nicht funktioniert. Strenge Schuldenregeln und genug investieren. Es geht ja nun mal nicht. Seit ich auf dieser Welt bin, seit 1996, sind die öffentlichen Nettoinvestitionen bei null. Null heißt, die Infrastruktur hat, seit ich auf dieser Welt bin, die öffentliche, nicht mehr an Wert gewonnen. Ja, wir haben einen hunderte Milliarden Euro schweren Investitionsstau und Rückstand. Jetzt so zu tun, ich würde es hinbekommen mit Schuldenbremse und tollen Schulen und toller Infrastruktur für die Kinder, ist einfach falsch. Ich will mal daran erinnern, dass der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther zuletzt im Interview bei Thilo Jung gesagt hat, ja, er würde gerne mehr Lehrer einstellen, aber kann sich das nicht leisten, weil die Schuldenbremse so streng ist. Das genau zeigt doch, dass es beides nicht geht. Er sagt natürlich nachher, er will überall noch das Schwarze unter den Fingernägeln wegkürzen und damit würden die Milliarden zustande kommen, die er braucht. Nur, das ist natürlich Quatsch.
Das ist kein Widerspruch. Ich habe immer dafür geworben und da werde ich auch niemals müde und werde auch nicht schweigen. Wir haben so viel Geld, also ihr alle, du, ihr zahlt so viel Steuern, bald 1 Billion Euro. Aber wir müssen.
Achtung, rhetorischer Trick, 1 Billion Euro, Mensch, eine so große Zahl mit so vielen Nullen, das soll emotional bei uns erzeugen, dass das ja schon groß genug sei und uns damit überzeugen. Nur 1 Billion sagt natürlich nichts. Wir haben jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen, weil wir steigende Wirtschaftsleistung haben, in der Regel, wenn nicht der Finanzminister Christian Lindner heißt. Wir haben aber Inflation, allein schon 2% Zielinflation, die sorgt natürlich dafür, dass nominal alles größer wird. Steuereinnahmen, Staatsausgaben, Unternehmensgewinne, Dividendenausschüttungen, all das wird von Jahr zu Jahr nominal größer. Man kann jedes Jahr sich hinstellen und sagen, boah, jetzt schon wieder eine Rekordzahl bei XYZ, hier in dem Fall Steuereinnahmen, das muss doch irgendwann reichen. Nur, also, ist halt schwarze Rhetorik. Ja? Ist kein vernünftiger Punkt. Ist kein valides Argument.
Wir müssen uns die Frage stellen, gehen wir mit dem ganzen Geld eigentlich gut um? Also, ich sage nur Bürgergeld.
Komisch, dass ihm das als erstes einfällt.
Wenn jemand in Not ist, einen Schicksalsschlag hatte, unterstützen wir die Leute.
Muss sein, ist doch schön.
Ist auch, gehört zu unserem zivilisierten Leben dazu. Aber es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das Ziel muss sein, zu arbeiten und nicht mehr Bürgergeld zu bekommen. Das sind Milliarden. Ich habe gerade schon angesprochen.
Niemand versteht es als bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre, würde ja auch Christian Lindner das bekommen. Er bekommt es aber ganz offensichtlich nicht. Wir haben eine Grundsicherung für diejenigen, die arbeitslos sind. Das ist kein BGE. Das Konzept ist ganz anders. Immer so zu tun, als würden das die Leute missverstehen, ist falsch. Und wenn er will, dass die Leute arbeiten, dann soll er dort die Wirtschaft mal ankurbeln. Ja, irgendwie peinlich, sich als Finanzminister da hinzusetzen. Man hat die Wirtschaft vor die Wand gefahren. Ja, 3 Jahre die nicht angeschoben bekommen. Jetzt steigt die Arbeitslosigkeit, die offenen Stellen werden weniger. Und er verlangt von den Leuten, von den 3,6 Millionen Arbeitslosen, dass sich jeder einen von den 1 Million offenen Stellen besorgt. 1,1 Millionen. Ja. Geht nicht. Geht mathematisch schon nicht auf.
Die irreguläre Einwanderung nach Deutschland von Menschen, die nicht bedroht sind und die nicht arbeiten, die aber trotzdem hier Geld bekommen, das sind Milliarden. Der Staat selbst mit seiner Bürokratie, das sind Milliarden, die man sparen kann. Und ich könnte viele weitere Bereiche aufzählen, wo Milliarden Steuergelder anders, besser, zukunftsorientierter eingesetzt werden können, wo wir sehr viel mehr investieren können, wo wir Steuern für die Leute senken können, dass sich die Arbeit auch lohnt, dass sie mehr Netto haben, viele, viele Milliarden, ohne dass wir zusätzliche Schulden machen müssen, jedenfalls zusätzliche Schulden machen über die hinaus, die wir ja machen, die Schuldenbremse.
Hier spielt er jetzt kleine Einkommen, Arbeitslose und Geflüchtete gegen die Mittelschicht aus, weil er sagt, für die würde er ja die Steuern senken, aber kann er nicht, weil, naja, die Geflüchteten und die Arbeitslosen brauchen so viel Geld. Perfide.
Es ist ja nicht schwarze Null. Es wird immer so verwechselt. Lindner spart alles kaputt, weil er keine Schulden machen will. Nein, nein.
Der hat schon Schulden.
Ja, der hat Schulden und der macht auch Schulden. Nur eben begrenzt, nicht uferlos. Denn wenn du Politikern keine Regeln gibst und die selbst entscheiden.
Das sieht man weltweit.
Ja, dann willst du vor einer Wahl beliebt sein. Und was machst du?
Geldgeschenke.
Genau. Und das begrenzt die Schuldenbremse.
Also, wie Ursula Weidenfeld gesagt hat, die Schuldenbremse ist ein Misstrauensvotum des Parlaments gegenüber sich selbst. Ich finde das eine sehr schräge Auffassung, ehrlicherweise, von Demokratie und von dem, was wir uns selbst zumuten und zutrauen. Ziemlich lächerlich. Und ich sehe diese Geldgeschenke nicht. Ich habe sie auch vor der Schuldenbremse nicht gesehen. Es wäre schön, wenn es die gäbe, denn die könnte die deutsche Wirtschaft gerade vor allem gut gebrauchen. Wir haben Konjunkturkrise. Depot beispielsweise hat jetzt Pleite gemacht, der Dekohändler, weil die sagen, die Leute haben zu wenig Geld, um sich Deko zu leisten. Da sparen die jetzt, weil da kann man halt leichter sparen, die Wohnung zu dekorieren, Weihnachtsdeko zu kaufen und so weiter, statt an Heizung, an Strom, an Spritkosten, an Essen. Und insofern, jetzt so ein paar Geschenke wäre schon dolle.
Aber Was ist denn deine Meinung in dem Zusammenhang von zum Beispiel einem Elon Musk, der mit Trump diese Department of Government Efficiency ins Leben gerufen hat, wo man versucht, genau solche Sachen in den Griff zu bekommen? Weil mal einfach aus meiner Sicht, ich habe vielleicht auch für euch daheim, ich verstehe, dass der Zusammenhang mehr Geld auszugeben als Staat und man denkt, der Staat hat unendlich viel Mittel und wir geben mehr Geld aus, das ist dann gerechter und wir können damit die Probleme lösen und wir gehen noch aus unserer moralisch überhöhten Position davon aus, dass wir wissen, was richtig ist und wie wir die Mittel einsetzen. Das ist halt echt ein sehr gefährlicher Gedanke. Und was man stattdessen tun sollte, ist erstmal zu gucken, hey, ich habe schon so viel Staatseinnahmen und jetzt komme ich mit dem ganz unbeliebten Rotstift, aber wo schmeißen wir das Geld zum Fenster raus?
So ist es.
Und können denselben Effekt vielleicht für weniger Geld oder noch in einer besseren Qualität hinbekommen. Und ich kann euch das sagen, einfach aus einer Unternehmenssicht, weil ich genau diese unangenehmen Gespräche jeden Tag führen muss. Und aber man merkt, und das ist das, was ich an der Politik, muss sagen, Christian, manchmal ein bisschen schade finde, ist dieser Professionalismus. Ich habe das Gefühl, dass auch sehr viele Politiker sich dort teilweise selbst in ihrem Kopf mit sich selbst anders sprechen als mit der Bevölkerung. Ich glaube, dadurch kommt manchmal auch dieses Vertrauensproblem zustande, dass man sich so ein bisschen da verdummt, weil man Angst hat, die Bevölkerung schnallt es nicht oder man kann es ihr nicht erklären, weil es sind wirklich zugegebenermaßen komplexe Zusammenhänge. Aber ich persönlich wünsche mir Politiker, die Professionalismus großschreiben und auch entgegen einer Stimmung im Land sagen, Moment mal, ja, ihr wollt jetzt alle Garantiepreise für Energie haben, aber das funktioniert nicht.
Also, dass ich auch schon mal unpopuläre Dinge
ich weiß, dass sage du das tust.
Und mache. Ja, ich glaube schon, das ist offensichtlich. Aber ich nochmal zurück zu dem, was du eingangs gesagt hast, oder ja, auch zu Musk will ich einen Satz sagen. Ist ja auch spannend, was du angesprochen hast. Der Staat soll das mal lösen, der Staat muss das bezahlen und so weiter, hört man ja oft. Man darf nie vergessen, der Staat, das sind wir, das bist du. Der Staat hat kein eigenes Geld. Ja. Der hat nur das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn der Staat Schulden macht, zahlen die Schulden nicht der Staat zurück, sondern wir zahlen sie zurück. Also es ist nicht so, dass man was geschenkt bekommt, auch der Staat nicht. Es ist immer das Geld der Bürger, das ausgegeben wird. Und deshalb würde ich bin ja jetzt auch...
Das ist das Falscheste und das Peinlichste, was ein deutscher Finanzminister sagen kann. Mit Abstand, das Allerpeinlichste, weil das heißt, er kann Finanzminister werden, ohne auch nur einen Funken Ahnung davon zu haben, wie unser Geldsystem funktioniert. Natürlich ist das falsch. Der Staat hat eigenes Geld. Die Währung ist ein staatliches Monopol. Man kann sich ja mal vorstellen, was ist passiert, als wir den Euro eingeführt haben. Wo kamen die ganzen Euros her? Ja, hat die irgendeinen Steuerzahler erwirtschaftet? Nein, die wurden auf Knopfdruck erzeugt und damit wurde die D-Mark aufgekauft. Was war damals, als Könige Münzen geprägt haben, die ausgegeben haben und dann ihre eigenen Münzen mit dem eigenen Ring drauf noch oder so, die wieder eingesammelt haben? Da ist es völlig klar, der König muss sie erst ausgeben, bevor er sie einnehmen kann. Mein beliebtes Monopoly-Beispiel. Im Monopoly-Spiel ist völlig klar, die Monopoly-Bank muss ihr Geld erst ausgeben, bevor die Monopoly-Spieler damit ihre Steuern zahlen können. Wir haben hier ein Henne-Ei-Problem, das Christian Lindner missversteht. Ich weiß nicht, ob er es selber wirklich nicht versteht oder ob er das nur so sagt, weil daraus kann man natürlich tolle Sachen ableiten. Maggie Thatcher, die neoliberale Vordenkerin, hat, als sie britische Premierministerin war, 1980 auch diesen Satz gesagt. There is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Und was wollte sie damit erreichen? Na klar, dasselbe, was Christian Lindner jetzt erreichen will, nämlich zu sagen, oh, der Staat kein eigenes Geld hat, ja. Die Privaten gehen natürlich mit ihrem eigen sauer verdienten Geld viel besser und nachhaltiger und effizienter und verantwortungsbewusster um. Also muss der Staat so klein wie möglich sein. Und wie kriegen wir ihn so klein wie möglich? Na klar, mit strengen Schuldenregeln, ja. Dann hat er gesagt, naja, die Schulden sind ja keine Schulden des Staates, sondern das sind die Schulden der Bürger. Und wenn man dann zum Beispiel an diese Schuldenuhr denkt, die beim Bund der Steuerzahler hängt, ja, 2,5 Billionen Euro Staatsschulden, rechnen die dann runter auf jeden Kopf, sind dann irgendwie 30.000 Euro Schulden pro Kopf. Moment, die Logik ist eine andere. Wenn da 2,5 Billionen Euro Staatsschulden sind, dann heißt das, der deutsche Staat hat 2,5 Billionen Euro mehr ausgegeben bisher, als er bei Steuern und Abgaben wieder eingenommen hat. Also 2,5 Billionen Euro mehr in die Wirtschaft rein, als er aus ihr rausgezogen hat. Die liegen auf unseren Bankkonten, die 2,5 Billionen Euro. Ja, die sind da schlecht verteilt. Aber natürlich liegen die auf unseren Bankkonten. Ist doch völlig klar. Die Schulden des Staates sind die Netto-Geldvermögen der Privatwirtschaft. Ja? Und deswegen, wenn der Staat neue Schulden macht, werden die privaten Bankkonten größer. Da macht er uns reicher, nicht ärmer. Es ist komplett das Gegenteil von dem, was Christian Lindner hier sagt. Ja? Und dann kommt auch dieses Generationenargument nochmal, bekommt eine ganz neue Sicht. Denn wenn die 2,5 Billionen Euro ja als Vermögen auch in der Privatwirtschaft liegen, manchmal sogar noch angelegt und mit Zinsversprechen des Staates in Staatsanleihen, ja, dann werden die natürlich auch als Vermögen an die nächste Generation vererbt. Ist jetzt ja nicht so, als wenn nur Schulden vererbt werden, sondern eben auch die Vermögen. Und was ist besser, höhere Bankkonten vererben oder niedrigere Bankkonten? Und angenommen, man wollte diesen Staatsschuldenstand jetzt reduzieren, dann müsste man 2,5 Billionen Euro über Steuern und Abgaben mehr aus der Wirtschaft rausziehen, als man reingibt. Also 2,5 Billionen Euro Gelder vom Konto räumen. Meine Frage wäre an Christian Lindner an der Stelle. Lieber Christian, wen willst du ärmer machen? Wem willst du die 2,5 Billionen Euro abnehmen? Dann erklär doch mal. Im Monopoly-Spiel wäre das so, wenn die Monopoly-Bank ihre Schulden auf Null setzen will, na, dann müsste sie den Brettspielern wieder all das Geld, was sie bisher ausgegeben hat, wieder abnehmen. Dann hätten die Brettspieler kein Geld. Pff, full stop. Ja? Deswegen ist alles das, was Christian Lindner da sagt, großer Käse. Wenn ihr euch in diese ganzen Gedankengänge und wie funktioniert unser Geldsystem nochmal tiefer reinknien wollt, vielleicht auch jetzt über die Weihnachtstage, möchte ich euch diesen Kurs empfehlen. MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. In 7,5 Stunden erkläre ich da das Geldsystem und die wichtigsten Zusammenhänge. Erkläre auch nochmal in Bilanzen und Geldströmen, wie genau der Staat das Geld ausgibt, woher es kommt, was das verändert. Checkt das gerne aus. Den gibt's gerade hier jetzt von Udemy auf 9,99 Euro reduziert, während ich das aufnehme. Ich kann das auch auf 12,99 Euro immer selbst rabattieren mit einem Gutschein. Das mache ich. Den Gutscheincode packe ich unten in die Videobeschreibung. Muss ich jetzt noch erstellen. Machen wir einen kleinen Weihnachtsgutschein draus. Könnt ihr auch verschenken tatsächlich. Die Möglichkeit gibt's auch. Wenn euch das interessiert, checkt das gern mal aus. Und nochmal kurz einen Satz zu Christian Lindner. Also auch einfach, wenn man jetzt diese ganzen Erklärungen, die ich gegeben habe, wenn einem die zu vereinfacht sind. Selbst wenn man mal nachverfolgt, wie funktioniert das eigentlich, wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft. Ne? Auch dann kommt man zu dem Ergebnis, es ist immer neues Geld, was auf Knopfdruck erzeugt wird von der Zentralbank, der Bank des Staates. Christian Lindner verauktioniert Anleihen an eine ausgewählte Gruppe, 30 Banken sind das ungefähr, die machen eine Auktion mit, höchstbietende gewinnt, zahlen dann mit Zentralbankguthaben. Woher kommt dieses Zentralbankguthaben? Nicht von einem Steuerzahler, von niemandem. Steuerzahler dürfen auch, wir als Privatperson dürfen auch an dieser Auktion gar nicht teilnehmen, sondern es ist Geld, was ursprünglich von der Zentralbank kommt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das übrigens mal in einem Gutachten bestätigt, und zwar in diesem hier, das nennt sich Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren. Und siehe da, Wirkungen auf den Geldkreislauf, also wenn er seine ganzen Anleihen verkauft hat, ja, das wurde ausschließlich in Zentralbankgeld abgewickelt. In dem Moment allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, zum Beispiel Straßenbau, Sozialleistung etc., fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten. Durch diese Transaktion entsteht neues Buch- bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Heißt, gibt der Staat Geld aus, verteilt er nicht nur um, sondern es entstehen neue Bankguthaben, neues Buch- bzw. Giralgeld auf Bankkonten. So viel dazu, dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler hat. Es ist schlicht und einfach falsch.
Vor allem Bürger, ich bin ja nicht Minister, sondern auch Bürger. Ich will, dass der Staat besser mit seinem Geld umgeht, bevor er mir was wegnimmt. Auch Schulden nimmt er mir was weg, nämlich in Form der Zinsen, die ich später dafür zahle. Und
ja, Moment, also Zinsen sind einfach ein ganz normaler Teil aus dem Bundeshaushalt und auch Zinsausgaben sind Zinseinnahmen der Privatwirtschaft. Wenn Christian Lindner Anleihen hält oder seine Rentenversicherung Anleihen hält, dann kriegen die diese Zinsen. Ja?
Und, wenn ich eine Straße ohne Schulden baue, dann ist die Straße günstiger, als wenn ich dafür noch Zinsen über Jahre zahlen muss, während das zurückgezahlt wird. Und ich will, dass ich
Nach der Logik, ja, wenn man das mal auf die Unternehmen überträgt, heißt das, Christian Lindner würde auch sagen, es ist immer günstiger für die Unternehmen, erst das Geld zusammenzusparen, statt es Kredit zu finanzieren. Große Anschaffungen bei Unternehmen werden immer kreditfinanziert. Ja. Also, was für ein Loser-Take.
Nicht weiter belastet werde. Also, und dass die Bürgerinnen und Bürger alle nicht stärker belastet werden. Trump finde ich eine faszinierende, Musk-Trump finde ich eine faszinierende Sache mit diesem Governance Efficiency Department. Auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen irritierend ist, dass man erstmal eine neue Behörde gründet, um danach den Staat schlanker zu machen. Also ein bisschen paradox. Aber wir können dennoch was davon lernen. Ich glaube nämlich jetzt auch nach meiner Regierungserfahrung, dass das die Organisation, das Management in Deutschland besser werden muss.
Amen. Also ich bin kein Betrachter von innen, ich sehe es genauso und ich finde das, man kann Trump und Elon und alle kritisieren und ist es gut, dass jemand, der natürlich auch selber Interesse an Staatsaufträgen hat, so ein Amt innehält und so, kann man alles kritisieren, aber ich finde die Sache an und für sich, so wie wir Verfassungsrichter haben, die aufs Gesetz gucken, muss jemand aufs Management gucken.
Ja.
Weil ich kann mich ja nicht mit dir jetzt übereinstimmen und sagen, hey, wir machen jetzt unendlich viel Schulden und wir zwei haben Konsens, das setzt keine Prinzipien und Naturgesetze außer Kraft.
Nein, genau. Und mit diesem Management, nehmen wir das Beispiel Digitalisierung.
Der entscheidende Punkt ist ja hier, ein Staat muss sich nicht betriebswirtschaftlich rechnen und er muss auch nicht nach betriebswirtschaftlicher Logik geführt werden, anders als ein Unternehmen, anders als ein Manager in einem Unternehmen. Es ist sogar für die Manager, für die Unternehmen, für die Privatwirtschaft besser, dass der Staat das nicht überall macht. Denn wenn Schulen, wenn Krankenhäuser, wenn Straßen, wenn ein Netzausbau sich rechnen muss, dann wird er nicht so zur Verfügung gestellt, dass wir überall gute Qualität haben. Nicht nach Gemeinwohl. Und Gemeinwohl kann Profitlogik in der Privatwirtschaft sehr gut ergänzen. Wenn man das jetzt umdreht und sagt, oh, wir schicken jetzt die Manager in den Staat, damit die den möglichst schlank machen und sich alles betriebswirtschaftlich rechnet, dann ist das Quatsch. Was anderes ist natürlich, sich bei der Wirtschaft anzuhören, sag mal, wo habt ihr eigentlich zu viele Auflagen, unnötige Auflagen, ja, das kann man natürlich machen, Bürokratieabbau, nur bitte nicht so tun, als wäre jetzt die deutsche Wirtschaft in der Krise wegen Bürokratie, ne? Das ist lächerlich. Also, wir haben kein Bruttoinlandsprodukt, das nur so groß ist wie 2019 wegen der Bürokratie. Das stimmt einfach nicht.
Da sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen. Nicht bei den sagen wir, der öffentlichen Verwaltung, bei der Infrastruktur noch nicht und so weiter. Dafür zuständig ist das Ministerium für Verkehr und Digitalisierung, das Ministerium des Inneren für die Verwaltung. Das Bundesfinanzministerium hat den IT-Dienstleister, das ITZ-Bund, in seiner Verantwortung. Dann hat das Kanzleramt noch was. Für digitale Startups ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Das Justizministerium macht was. Du ahnst, worauf ich hinaus will.
Die Kommunikation unter diesen Behörden kostet schon unfassbar viel Geld und ist ineffizient.
Ja, und wenn du nicht einen Zuständigen hast, wenn du nicht einen Projektverantwortlichen hast, dann hast du in Wahrheit keinen. Weil wenn alle zuständig sind, fühlt sich keiner verantwortlich. Und deshalb wäre meine Konsequenz, eine nächste Regierung sollte diese ganzen Digitalisierungsprojekte und Zuständigkeiten an einer Stelle bündeln.
Das ist ja eine Querfunktion, die auf alles geht.
Genau, und dann ist eine oder einer zuständig und der wird dann auch daran gemessen, ob er liefert oder nicht liefert. Und
so da ja, gut, das können wir ja gerne machen, ist ja auch kein Thema, wird keiner was dagegen haben. Nur, also das jetzt daraus zu folgern, dass der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, mit seiner eigenen Medienplattform Donald Trump groß gemacht hat, dass er ihn im Wahlkampf unterstützt hat, finanziell um den Wahlkampf auftreten und jetzt mit einer Stelle belohnt wird, es ist nochmal was anderes. Ne? Das sollte auch eigentlich einem Liberalen ein Geschmäckle verpassen. Naja, schade, dass das bei Christian Lindner offenbar nicht so ist. Wir springen nochmal im Video und zwar zu den Bereichen, in dem es ums Bürgergeld und um Reichensteuern geht.
Auch zu dem Bürgergeld. Ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast Unternehmer, du hast Menschen, dass die wissen, hey, wenn sie krank werden oder irgendwas nicht funktioniert oder sie gerade eine Phase haben, in der es nicht klappt, finde ich es toll, dass wir keine amerikanischen Zustände haben und ich finde das aus philosophischer Sicht schön, dass man an die Schwächsten denkt in der Gesellschaft.
Zustimmung. Ja, sehe ich auch so.
Auf der anderen Seite finde ich es halt wichtig, auch anzugucken, wie es so ein Bürgergeld konstruiert und das ist halt ein schwarzes Loch, in dem kein Anreiz drin steckt, aber irgendwas anderes außer Schwarzarbeit zu machen, um sich dazu zu verdienen. Weil das geht ja auch alles weg von dem, was du dort machst. Und auch muss man auch mal ganz pragmatisch sagen.
Zu viel, ja, es geht zu viel weg, das stimmt.
Lass die Leute dort ein bisschen dazu verdienen, dann verstehen sie, dass sie arbeiten können. Und dann, das ist meine persönliche Überzeugung, dann kommen die dort auch raus. Also viele von den Menschen. Und auf der anderen Seite.
Viele von den Menschen, die Mehrheit der Arbeitslosen will da raus. Und natürlich, unabhängig von Zuverdienst, ist ein normaler Job in der normalen Wirtschaft, wenn die den annehmen können, nehmen die den in den meisten Fällen an, denn es ist ja nicht schön, so abhängig vom Staat zu sein, zum Amt rennen zu müssen, öffentlich diskreditiert zu werden in Talkshows etc., in der öffentlichen Debatte als faul. Also es ist nicht so, als wären Leute gerne arbeitslos. Diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit nicht mehr rauskommen, haben sehr häufig andere Päckchen zu tragen, ja, mentale Erkrankungen, Suchterkrankungen oder ähnliches, schaffen es gar nicht mehr in einen vernünftigen Job. Das ist eine andere Nummer, ja. Aber die Mehrheit derer, die arbeitslos geworden ist und einen neuen Job sucht, die würden sehr gerne wieder einen Job annehmen. Nur es gibt zu wenig Jobs beispielsweise, ja.
Seite habe ich da einfach, ich habe da einige Sorgen, dass einfach diese Debatten falsch geführt werden und dass man sich nicht traut, über diese Themen irgendwie offen als Gesellschaft einfach auch zu sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen. Also ich finde auch, dass wie man als Staatsmann empfunden wird oder die Größe eines Politikers, denkt man häufig, die hängt davon ab, dass man irgendwie immer dasselbe predigt. Da gibt es ja sogar Studien dazu, ist nicht nur meine eigene Einschätzung. Ich finde es toll, wenn ein Politiker kommt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht und ich erkläre euch, warum ich einen Fehler gemacht habe, ich habe daraus gelernt und jetzt sehe ich das anders oder die Datenlage hat sich verändert und ich habe meine Meinung zu einem Sachverhalt verändert. Ich hätte auch gerne Bequemlichkeit und ich hätte auch gerne Geld für jeden, aber der Mechanismus gibt's nicht her, das ist nicht die Realität, so funktioniert es nicht.
Nein, so funktioniert es nicht. Alles muss eben irgendwo erarbeitet, erwirtschaftet werden. Und man kann nicht nur darüber nachdenken, was man sich wünscht. Und da sollen wir sozial sein und da haben wir ganz tolle ökologische Ziele. Das hat alles eine Grundlage. Es muss jemand erarbeiten.
Er tut jetzt so, als wäre der ganze Sozialstaat nur Almosen und Barmherzigkeit. Aber stimmt ja gar nicht. Der Sozialstaat hat eine wichtige ökonomische Funktion. Er ist der automatische Stabilisator für die Wirtschaft. Er rettet nämlich Einkommen für Leute, die zum Beispiel arbeitslos werden. Hätten die gar kein Einkommen mehr, dann wäre es auf die Wirtschaft problematisch. Denn läuft die Wirtschaft schlecht, werden mehr Menschen arbeitslos, haben die immer weniger Einkommen, können weniger ausgeben, die Wirtschaftskrise verschärft sich. Und das wird häufig unterschätzt, dass der Sozialstaat eben auch ein automatischer Stabilisator für die Volkswirtschaft ist. Er hat eine makroökonomische Funktion.
Irgendwo am Ende ist jemand, der hat das erarbeitet. Und der gibt von seinem erwirtschafteten Geld dann an die Gesellschaft, an den Staat ab, damit anderes finanziert werden kann. Und deshalb bin ich auch, ja, so, wie soll ich sagen, so kritisch bei diesen Klassenkampfdebatten. Das werden wir jetzt im Wahlkampf wieder erleben. Parteien links der Mitte laufen dann rum und sagen, wer mehr verdient oder wer ein Vermögen hat, der soll auch mehr Steuern zahlen. Das werden wir erleben. Ich spoilere das, aber so wird es ab Januar in Deutschland heißen. Die Reichen sollen mehr abgeben, damit wir sozial und ökologisch in Deutschland sein können.
Und dann beschwert man sich über Polarisierung im selben Atemzug.
Genau, aber da gilt das nicht. Da gilt Polarisierung nicht, aber es wird, ich prognostiziere.
Naja, das soll jetzt ganz schlimm sein, aber den Armen noch das Schwarz unter den Fingernägeln wegzunehmen und so tun, als wären 15.000 angebliche Totalverweigerer das größte Problem für die deutsche Volkswirtschaft, das ist nicht Polarisierung, ja? Weiß ich nicht, Christian.
Ich zitiere es. Es wird einen solchen Wahlkampf wieder von den Parteien links der Mitte, SPD und Grüne geben. Und ich warne davor, schon jetzt vorsorglich. Denn wer sind denn diese sogenannten Reichen? Das sind Leute, die haben eine hohe Qualifikation, das heißt, die haben in ihre Ausbildung investiert, vielleicht nach der Ausbildung.
Susanne Klatten, ja, eine der reichsten deutschen BMW-Großaktionärin, ist Großaktionärin bei BMW geworden, während sie in einem anderen Unternehmen eine Ausbildung zur Bürofachkraft gemacht hat. Ihr Reichtum hat nichts mit Qualifikation oder Leistung zu tun, den hat sie vererbt bekommen. Die Hälfte des deutschen Vermögens, das es im Moment gibt in diesem Land, ist vererbt worden. Deutschland ist keine Leistungsgesellschaft mehr, sondern mehrheitlich eine Erbgesellschaft. Da geht es um Spermalotterie und nicht um Leistung und um Qualifikation.
Meisterschule gemacht, sich weitergebildet und haben jetzt einen Handwerksbetrieb. Das sind die sogenannten Reichen.
Nein, die Handwerksbetriebe sind nicht die Reichen in Deutschland, lieber Christian Lindner. Da denkt auch keiner dran, wenn man über Reiche redet. Wenn man über Reiche redet, denkt man daran, dass ein Matthias Döpfner plötzlich einfach eine Milliarde vererbt bekommt und darauf keinen Cent Steuern zahlt von Friede Springer. Man denkt an 40 Kinder unter 14 Jahren, die 32 Milliarden Euro steuerfrei vererbt bekommen haben in den letzten 10 Jahren. Ohne dafür natürlich einen Handschlag was zu tun, wie auch, sie sind ja Kinder, sollen sie ja auch gar nicht, ohne dafür irgendeinen Berufsabschluss, eine Ausbildung gemacht zu haben, wie auch, sie sind ja Kinder, aber das, wie gesagt, steuerfrei, 800 Millionen Euro pro Kind, das hat mit Leistung nichts zu tun, ja, das sind die Exzesse ganz oben. Niemand regt sich über einen Handwerksbetrieb auf. Das ist eine Nebelkerze. Das ist ein Strohmann. Den stellt er selber auf, um ihn dann zu widerlegen und umzulegen, nur, also, sagt halt niemand.
Oder das sind Menschen, die haben einen Familienbetrieb. Der hat, was weiß ich, 200 Arbeitsplätze.
Ja, zum Beispiel Dieter Schwarz, ne, mit dem Lidl-Imperium. Mhm. 200 Arbeitsplätze, ganz klassischer, kleiner, süßer, übersichtlicher Familienbetrieb. Ja, ja, ja.
Und die gehen nicht auf die Cayman-Inseln oder verlagern den Sitz nicht nach Asien oder in die USA, sondern bleiben einfach in Deutschland mit ihren 200 Arbeitsplätzen. Und wenn es mal eine Krise gibt, dann...
Ich sag mal so, selbst wenn dieser Mittelständler gehen würde, naja, also irgendwas hat er ja gemacht, wofür es eine Nachfrage in Deutschland gibt, ja, dann könnte das auch wer anders in Deutschland machen. Wird immer so getan, ja. Also man soll jetzt froh sein, dass die mit ihren 200 Mitarbeitern hier bleiben. Naja, Deutschland ist ein riesiger Markt, da kann super viel Geld verdient werden. Es gibt viel Kaufkraft. Deutschland ist im internationalen Vergleich ein reiches Land, gut entwickelt. Insofern, also... Wer hier kein Geld verdienen will, Jutti, dann ist es so. Verdient wer anders das Geld?
Dann geben die aus dem privaten Geld noch was in die Firma, bevor sie Leute entlassen. So, und das sind die sogenannten...
Das ist die Realität.
Das ist die Realität. Das eine.
Nee, das ist nicht die Realität und das sind nicht die sogenannten Superreichen. Man kann ja auf die Forbes-Liste gucken und mal nach Handwerksbetrieben oder Mittelständlern suchen. Turns out, da wird man keine finden.
Das heißt Mittelstand und das andere heißt Qualifikation. Und wenn wir die Leute belasten... dann gewinnen wir vielleicht ein paar Euro für den Staatshaushalt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber langfristig verlieren wir was. Weil dieser Familienbetrieb mit den 200 Beschäftigten, der wird sagen, vielleicht gehen wir doch besser in die USA. In Deutschland ist es nicht attraktiv. Mindestens fehlt uns das Kapital, um zu investieren.
Die Hälfte der Familienunternehmer ist übrigens selbst gar nicht mehr, also der Familienunternehmen wird gar nicht mehr von der Familie selbst gemanagt. Ja? Die haben da externe Manager reingesetzt und schöpfen nur die Kohle ab. Ich meine, ist ja okay, nur dann bitte nicht davon reden, dass, oh Gott, ja, die Familienunternehmer, das ist alles so ein ganz romantisches Bild. Und wenn man die jetzt mehr besteuert, dann gehen die woanders hin.
Es lohnt auch in Deutschland nicht mehr zu investieren, weil man wird zu hoch besteuert. Und auf der anderen Seite...
Sieht man ja, gibt es ja Daten dazu. Die Nettoinvestitionsabflüsse sind größer. Es geht mehr Geld aus Deutschland raus als rein.
Ja, wir haben auch keine ausländischen Direktinvestitionen.
Moment. Die meinen die Kapitalabflüsse. Wenn ein Land Exportweltmeister ist, hat es immer Kapitalabflüsse. Die hat Deutschland auch schon lange. Also hier einmal die Grafik vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir sehen, die sind hier schon seit 2013 negativ. Insofern ist das an und für sich... noch nichts Neues und eben auch kein Beweis dafür, dass in Deutschland niemand mehr investiert.
Und mehr, das hängt mit Energie, Bürokratie, aber nach meiner Überzeugung auch der hohen Steuerlast zusammen. Sind zu teuer, genau was du gesagt hast. Und bei den Leuten, die qualifiziert sind, da müssen wir doch auch überlegen, die haben jetzt vielleicht nicht der Handwerksmeister, aber andere Hochqualifizierte, die haben auch die Option, was anderes zu machen. Die können auch woanders auf der Welt arbeiten. Wir haben Brain Drain Hochqualifizierte, die aus Deutschland gehen. Und deshalb, das ist alles immer so nett zu sagen, die Reichen oder wer 5.000 Euro verdient, das ist eine starke Schulter, der kann ja auch dann mehr Steuern zahlen oder so. Aber man darf nie...
Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der an die Leute ran will, die 5.000 Euro brutto im Monat verdienen. Ja. Gibt's einfach nicht. Wieder der nächste Strohmann, einfach selbst erfunden.
Vergessen, es hat alles Auswirkungen. Und am Ende des Tages ist das Sozialste, finde ich zumindest, das Sozialste, was man tun kann, ist, dass jeder, der arbeiten kann und will, in Deutschland einen Job findet und dass diejenigen, die fleißig sind und sich weiterentwickeln wollen, auch eine faire Aufstiegschance haben.
Stimmt, aber lieber Christian Lindner, dann mach halt was dafür. Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, weil die Wirtschaft krebst, dann ist diese Chance nicht erfüllt. Ja? Es gibt 3,6 Millionen offizielle Arbeitslose, ungefähr 1 Million unfreiwillige Teilzeit. Wenn man dann noch die Leute nimmt, die auf die Ausländerbehörden warten, dass die die Arbeitserlaubnis akzeptieren oder dass Bildungsabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse, Qualifikationstitel anerkannt werden, wenn man dann noch die nimmt, die nicht arbeiten, nur weil sie zu Hause ein Kind gerade pflegen müssen, weil es keinen Kita-Platz gibt, weil es keine Ganztagsgrundschule gibt, ja, oder weil das Pflegeheim zu teuer ist und sich dann um die Mutter, den Vater, die Oma kümmern. So, dann haben wir irgendwie 5-6 Millionen Menschen, die würden gerne mehr arbeiten, ja. Aber es gibt ja gar nicht so viele offene Stellen, ja. 1,1 Millionen offene Stellen. Und warum gibt es nicht mehr? Weil die Wirtschaft eben nicht läuft. Warum redet nie jemand darüber?
Dass aus ihnen was werden kann. Dass nicht, wo du einmal bist, dein Schicksal besiegelt ist und du kommst nicht voran. Das, finde ich, ist soziale Politik. Und nicht einfach nur zu sagen, ich nehme es denen weg und gebe es den anderen.
Ja, ich
das, was Christian Lindner gerade so plump sagt, den Reichen nehmen und es den Armen zu geben, wäre sogar gut für die Wirtschaft und den Konsum, der gerade brach liegt. Denn Arme geben jeden Euro aus, Reiche nicht, die sparen. Wenn man denen also einen Euro wegnimmt und den an die Armen gibt, ist das immer belebend für die Volkswirtschaft.
Ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde auch hier in dem Zusammenhang, dass wir vielleicht mal nicht so auch, dass wir das gegenteilige Beispiel sehen, weil ich sehe auch einen Effekt, den ich anklagen würde bei Managern. Das ist, wir reden jetzt, keine Ahnung, über VW. VW ist so, oh nein, VW macht zu, ganz schlimm. Naja, gehen wir mal in die Vergangenheit. Seit 20 Jahren sind es dieselben großen Unternehmen, die Deutschland tragen. Also Deutschland hat es nicht geschafft, immer noch nicht Rahmenbedingungen zu schaffen, dass junge, neue Unternehmen nach oben kommen. Früher hat Chrysler, Ford und was ich, alte Konzerne haben Amerika getragen. Heute ist es Google, Nvidia, Apple, Meta, was auch immer, wo sind unsere? Wir haben die nicht. Wir sind in einer Mitteltechnologiefalle. Wir sind abhängig von der Automobilindustrie. Und ich bin auch dafür, dass man das Verbrennerverbot kippt und dass man diese Industrie, wir haben diese Pfadabhängigkeit. Ich bin dort auch Pragmatiker. Wir müssen weiter Rahmenbedingungen schaffen, dass die Automobilindustrie und die gesamte Zulieferindustrie funktionieren kann. Aber ich find's auch in dem Zusammenhang schade, wieso erwähnt denn keiner, dass wo die neuen Fabriken alle gebaut werden? Die werden nicht in Deutschland gebaut. Nein. Also wir reden irgendwie über das, was zumacht in Deutschland, dann sehen wir es mit einer Latenz von irgendwie 10 Jahren. Aber was ist die letzten 10 Jahre passiert? Wo wurden denn die neuen Fabriken aufgemacht?
Genau. Und welche?
Naja, BioNTech beispielsweise, ja, also Hochtechnologieunternehmen, hat in der Corona-Pandemie den Impfstoff hergestellt. Wenn das nicht ein Beispiel dafür ist, dass Deutschland schon auch noch funktioniert, ja. Oder dass wir zum Beispiel bei Solar mal sehr gut dabei waren, allerdings die Solarindustrie abgewandert ist, weil man sie dann aufgehört hat zu fördern. Dass wir zu wenig in Grundlagenforschung investieren, auch von öffentlicher Hand. Klar, das sind alles Probleme, die es gibt. Ja? Aber mit Schuldenbremse und Bürgergeldgekürze schafft man das eben nicht.
Welchen Impact hatten politische Entscheidungen darauf? Also du entscheidest heute und wie du sagst, dann 10 Jahre später sieht man, oh, das hat aber 100.000 Arbeitsplätze gekostet, die gut bezahlt waren. Die sind jetzt vollkommen woanders. Weil du Manager gesagt hast, damit kein falscher Eindruck entsteht hier vom Öl, der redet jetzt nur für Reiche und für Wirtschaft, will ich dein Stichwort mal aufnehmen.
Mhm, bitte.
Ich sehe nämlich, dass wir auch in der deutschen Wirtschaft manchen Entscheider, manchen Manager haben, der gar nicht mehr Freude daran hat, eine neue Technologie zu entwickeln und im harten Wettbewerb auf eigenes Risiko.
Staatsauftrag?
Genau, Staatsauftrag, Subvention, Risiko beim Steuerzahler abgeben. Gibt's auch sehr stark. Und da hat sich was verändert. Und ich finde, das ist so meine Philosophie, wenn jemand eine Idee hat, für die Idee ins Risiko geht, Geld investiert und dann erfolgreich ist, großer Respekt. Soll ihm oder ihr auch was von dem Erfolg bleiben, kann man nicht alles wegnehmen. Aber was nicht geht, ist...
Wird ja auch nicht gemacht und will auch niemand machen. Christian Lindner argumentiert wirklich die ganze Zeit gegen irgendwelche selbst erfundenen und selbst aufgestellten Strohmänner.
Du willst hohe Gewinne machen, und gleichzeitig gibst du die Risiken beim Staat ab oder lässt dir vom Staat das auch noch gleich ganz bezahlen, indem du sagst, ey, mein Produkt verkauft sich nicht, der Staat soll es bezahlen durch Subventionen.
Passiert doch auch nicht. Also die Subventionen, die wir haben für Chipindustrie, für Stahlindustrie, ja, für die Ansiedlung meinetwegen jetzt von Intel, was nicht geklappt hat, oder Wolfspeed oder Nordvolt, ja, das ist ja Batterietechnik dann in dem Fall. Das ist doch... Also das ist ja nicht, weil die sagen, unsere Produkte können wir nur an den Staat verkaufen, ja, sondern das ist ja gezielte Ansiedlungspolitik. Ja, es wäre mega geil gewesen, wenn Intel nach Magdeburg geht beispielsweise. Wenn generell Batterie- und Chipfabrik sich in Ostdeutschland ansiedelt. Da gibt es viele erneuerbare Energien. So, die haben Industriearbeitsplätze in der Vergangenheit verloren. Die können solche hochwertigen, hochqualifizierten Industriearbeitsplätze wieder gut gebrauchen, um sich zu entwickeln. Das wäre geil. Nur, wenn man sich anguckt, also unsere 4 Billionen Euro Volkswirtschaft, die lebt nicht nur von Subventionen. Und es ist auch nicht so, als wären jetzt alle Firmen irgendwie scharf auf Staatsaufträge. Denn Staatsaufträge, also die sind auch hochbürokratisch, muss man immer eine Ausschreibung mitmachen, ja. Ist wieder ein völlig falsches Bild, was hier gezeichnet wird. Würde mich als Unternehmen und Unternehmer schon abfangen, wenn einem das so pauschal unterstellt würde.
Und ich finde, das geht nicht. Das ist auch nicht soziale Marktwirtschaft.
Das sind auch ungesunde Subventionen.
Das ist ungesund und es ist nicht soziale Marktwirtschaft. Es ist unfair. Also wer ins Risiko geht und erfolgreich ist, Respekt. Aber es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich will kein Risiko, aber den hohen Gewinn, den will ich mir trotzdem privat einstreichen.
Das Was auch mal ein bisschen paradox ist, wenn Christian Lindner doch so gegen Subventionen ist, ne? Warum war er denn dann für die Subventionen, für diesen Flugtaxi-Quatsch? Ja? Und warum ist er so für Subventionen bei der Erbschaftssteuer? Also wenn jemand ein Unternehmen erbt, dann soll er bloß keine Steuern zahlen, damit nicht irgendwie die Gewinne dafür draufgehen, um was an den Staat zu zahlen, ja? Und irgendwie die Liquidität bloß nicht belastet wird, ja? Bloß nicht einen Kredit aufnehmen zum Beispiel, um dann die Erbschaftssteuer zu bezahlen oder so. Aber wenn jemand also von null startet und einen fetten Kredit aufnimmt, um ein Unternehmen zu starten, dann müssen die Gewinne erstmal dafür draufgehen, um den Kredit abzustottern und die Zinsen zu bezahlen. Also das ist doch ein Vorteil für diejenigen, die Unternehmen erben, im Vergleich zu denjenigen, die neue Unternehmen gründen wollen. Auch eine Subvention, auch also ein Wettbewerbsnachteil für die anderen. Nur daran stört er sich irgendwie nie.
Läuft nicht. Das ist nicht fair und auch nicht effizient.
Nee, sehe ich genauso. Also wir haben auch bei...
Und übrigens ist auch das gottlose Bürokratie, ne? Denn die ganzen Finanzämter, die bei der Erbschaftssteuer ausrechnen, was jemand an Erbschaftssteuer zahlen müsste und dann aber plötzlich sehen, oh, das bringt uns ja gar nichts, denn Betriebsvermögen, das wird dann ausgenommen und dann gibt es vielleicht die Verschonungsbedarfsprüfung, weil es kein liquides Vermögen gibt und am Ende wird gar keine Erbschaftssteuer gezahlt, aber man hat sich die ganze Mühe gemacht, um erstmal zu erfassen, wie viel müsste denn gezahlt werden, ohne dass was bei rumkommt, so. Da arbeiten Beamte für die Papiertonne, ja, weil eben die Privilegien bei der Erbschaftssteuer so groß sind. Darüber höre ich auch nie was mit Sachen Bürokratieabbau oder so, ja. Komisch. So, ein letzter Sprung im Video und zwar dazu, wo der Staat Geld einsparen kann.
Es ist nicht alles verloren in Deutschland, sondern ja, wir stehen uns nur selbst im Weg.
Ich habe eine Frage auch, was eurem Image angeht, zum Beispiel was die Lohnsteuer angeht. Ist es denn nicht sinnvoll, auch für euch aus einem, wenn man zum Beispiel kommt als FDP und sagt, ey, lass uns doch mal an die Lohnsteuer rangehen, weil das betrifft ja auch wieder jeden. Also das ist ja, man kann ja entweder das Bürgergeld erhöhen ne, und sozusagen Arbeit immer weniger lohnend machen oder man kann Arbeit lohnender machen, sodass zum Beispiel ich als Arbeitgeber weniger Lohnnebenkosten habe oder mein Arbeitnehmer mehr vom Brutto hat. Und dadurch habe ich mehr Konsum im Binnenmarkt, den Leuten geht's besser.
Absolute Zustimmung. Als ich noch Finanzminister war, habe ich ja zweimal große Steuerentlastungen gemacht. Das Inflationsausgleichsgesetz 2022 hat 23 und 24 die Steuerlast reduziert, deutlich reduziert und
schon mal die erste Lüge, denn das ist ja gar nicht wahr. Es hat ja nicht die Steuerlast reduziert, sondern es hat nur eine Erhöhung der Steuerlast abgewendet. Es war ja nur ein Inflationsausgleich. Der hat nicht dafür gesorgt, dass es netto mehr vom Brutto gibt, sondern nur eine Erhöhung, eine Belastung abgewendet. Aber keine Entlastung, ist ja ein Unterschied. Ne? Soll sich mal nicht als großer liberaler Steuersenker hier aufspielen. Das hätte ich von einem liberalen Finanzminister erwartet, dass er Steuern streicht, ja, dass er Steuern radikal vereinfacht, dass er Steuern wirklich senkt, dass er Freibeträge anhebt. Ist ja alles nicht passiert, ja, ist ja alles Kinkerlitzchen.
Jetzt ist gerade im Bundestag noch ein Gesetz, das habe ich noch erarbeitet. Da geht es darum, 2025 und 2026 die Lohnsteuer zu reduzieren. Da geht es um die sogenannte kalte Progression. Weil sonst würdest du bei steigenden Preisen und höherem Gehalt auch noch mehr Steuern zahlen. Das nennt man kalte Progression, ungerecht. Das ist eine heimliche Steuererhöhung. und die beseitigen wir mit vielen Milliarden. Ich würde gerne noch darüber hinausgehen und noch zusätzlich bei der Steuer was reduzieren. Und zwar für alle, also von dem, der eine ganz kleine Lohnsteuer zahlt, bis hin zu denjenigen, die Unternehmenssteuern zahlen. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir im Staat schauen, auf was verzichten wir an Ausgabe. Also
über die Lohnsteuer kann man übrigens die untere Hälfte kaum entlasten. Immer wenn man was an der Lohnsteuer macht, dann nützt das überwiegend denjenigen, die viel verdienen, weil die höhere Steuersätze zahlen. Liegt daran, dass unser Steuersystem ja, unser Einkommen, unsere Einkommenssteuer progressiv ausgestaltet ist. Wer viel verdient, zahlt viele Einkommenssteuern, kann also auch über die Einkommenssteuer stark entlastet werden. Das hier ist die wichtigste Grafik, die es dazu gibt. Vom DIW könnte man nochmal erneuern, ist ja von 2015, hat sich aber nichts groß dran geändert. Der Steuerwahl. Hier wird nämlich angezeigt, wer abhängig von seinem Einkommen, links wenig Einkommen, rechts viel Einkommen, von welcher Steuer am meisten betroffen wird. Und siehe da, die unteren 50%, ja, da ist die Belastung durch Einkommens- und Unternehmenssteuern sehr gering, ja. Dafür die Belastung durch die Mehrwertsteuer, Energiesteuer, Kfz-Steuer, Tabak, Alkohol und Wettsteuern sehr groß. Also indirekte Steuern, die Einkäufe und Konsum teurer machen, wiegen viel schwerer für die untere Hälfte der Einkommensbezieher als Einkommenssteuern. Und dann eben hier oben die Sozialabgaben, die bei denen ganz oben abfallen, weil es da die Beitragsbemessungsgrenze gibt. Und wenn man was an der Einkommenssteuer oder an der Unternehmenssteuer ändert, dann wird hier fett entlastet bei denen, die viel verdienen, und die unten gehen fast leer aus. Gerade weil gesagt wurde, statt das Bürgergeld zu erhöhen, damit Arbeit unrentabler zu machen, ne, muss nochmal gesagt werden, wenn man die Lohnsteuer senkt, dann haben die Leute, die Mindestlohn verdienen, quasi nichts davon. Ja, für die paar Euro, die die Einkommenssteuer zahlen, das macht kaum was aus. Wichtiger wäre, den Mindestlohn anzuheben, aber wurde ja auch gemacht. Der Mindestlohn ist seit seiner Einführung schneller gestiegen als das Bürgergeld. Wird sehr häufig vergessen, ist aber Realität.
Du kannst Steuern ja senken, dann, wenn du sagst, okay, das auf der anderen Seite leisten wir uns nicht mehr. Und da haben wir unser Gespräch eben mit begonnen. Mhm. Ich glaube, man kann in Deutschland viele Milliarden im Staat sparen.
Wie viel denkst du, kann man sparen?
Kurzfristig 20 Milliarden Euro.
Kurzfristig?
Kurzfristig.
Und wie viel Einnahmen macht der Staat?
Eine Billion? Mhm. Da siehst du schon, 20 Milliarden zu einer Billionen.
Das ist 2%.
Ja, das ist und deshalb kurzfristig. Mittelfristig ist da noch mehr drin.
Und was denkst du, ist mittelfristig drin, wenn man wirklich sich jetzt echt parteiübergreifend sagt, ey, wir müssen an den Staat ran, wir müssen effizienter werden, bei gleichbleibender
Was das wieder vergisst und verkennt, ist natürlich, dass es jetzt einen Nettoimpuls braucht für die lahmende Volkswirtschaft. Da geht es nicht darum, wo kann ich irgendwo aus welchem Winkel noch ein paar Euro rauskratzen zu sparen. Denn auch das sind ja alles Ausgaben, die jemand anderes Einnahmen sind. Wenn ich die kürze, hat wer anders weniger Einnahmen. Das ist auch erstmal schlecht für die Wirtschaft. Klar, ich kann die Steuern reduzieren, ja, und den Leuten weniger abnehmen. Dann habe ich auch ohne höhere Ausgaben einen höheren Nettoimpuls für die Wirtschaft, also eine höhere Neuverschuldung. Auch das wäre gut. Sollte man nicht unbedingt bei der Lohnsteuer dann anfangen, sondern man könnte zum Beispiel bei der Umsatzsteuer anfangen. Die streichen auf Busfahrten und Grundnahrungsmittel, ja, von 7 auf 0. Auf Strom von 19 auf 7 beispielsweise. Die Erhöhung in der Gastro, auch jetzt bei Gas und Fernwärme, war aus meiner Sicht falsch. Ja, Gas ist immer noch, neuer Vertrag kostet 9,2 Cent die Kilowattstunde. Das sind immer noch 50% mehr als 2020 vor der Krise. Der Durchschnittspreis liegt nochmal bei 12 Cent die Kilowattstunde beim Gas. Ist immer noch doppelt so viel wie vor der Krise. Da kann man auf ein bisschen Mehrwertsteuer verzichten, um den Leuten mehr Kaufkraft zu geben, wenn wir ja eine Konsumkrise haben. Das alles könnte und sollte man machen. Man kann auch die Einnahmen des Staates gleichlassen, indem man Spitzenverdiener und Reiche mehr besteuert und dafür solche Konsumsteuern beispielsweise senkt oder damit Bundeszuschüsse zu Sozialabgaben erhöht, damit eben der Pflege- und der Krankenbeitragssatz nicht steigen müssen. Auch das wäre gut und sinnvoll und würde was bringen. Auch ohne quasi, dass der Staat, also er würde einen Konsumimpuls geben, ohne dass der Staat einen Euro weniger hat, nur halt umgeschichtet, von wem er es bekommt. Auch das könnte man machen.
Bessere Qualität von den Funktionen, die der Staat liefert aktuell.
Das ist jetzt eine Daumenpeilung.
Yes, deshalb, verstehe ich.
Aber es ist jedenfalls dann mehr als 2% drin, wesentlich mehr. Das muss eine ganz kleine Einschränkung machen, damit es seriös bleibt. Trotz allem
muss man seriös bleiben.
Wir haben einen Bereich, da müssen wir mehr Geld.
Trotz der ganzen Falschbehauptungen und Strohmännern, die ich hier aufgestellt habe, müssen wir noch seriös bleiben.
Geld ausgeben. Das heißt, alles, wo wir effizienter werden, müssen wir gegenrechnen, dass es einen Bereich gibt, der mehr Geld braucht, nämlich die Bundeswehr. Die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren einige Milliarden mehr aus dem Haushalt benötigen. Das heißt also, wir machen den Staat effizienter für Steuersenkung und so weiter. Aber wir müssen umso effizienter werden, weil wir gleichzeitig auch bei der Bundeswehr mehr Geld ausgeben müssen. Und insofern, also um seriös zu sein, muss man das angeben. Also es geht mir ja nicht darum, dass der Staat abmagert auf ein Gerippe, das nichts mehr kann. Aber wie du eben sagst, er muss fit werden. Also stark und handlungsfähig da, wo wir ihn brauchen.
Komisch, bisher ist der Staat funktionsuntüchtig geworden dadurch, dass wir zu wenig Geld ausgegeben haben. Ein Beispiel, Deutsche Bahn.
Und da, wo er lästig ist, da kann er sich zurückziehen. So, jetzt muss ich gleich weiter.
Ah, okay.
Ja, wer hätte das gedacht? Wir auch, und wir belassen es auch dabei mit diesem Interview. Für mich das Highlight oder das Lowlight, besser gesagt, war dieser Satz: Der Staat hat kein eigenes Geld, er hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Einmal Maggie Thatcher komplett nach dem Mund gequatscht. Ja, ihr habt gesehen, viel Mythen, viel Falschbehauptungen, viel eigene Strohmänner aufgebaut und dann umgelockt und vor allem viel schwarze Rhetorik. Substanz ist nicht dahinter, wenn mein Finanzminister, der das Geldsystem nicht versteht, gehabt. Ach, Gott sei Dank kann ich hier die Vergangenheitsform verwenden. Wie fandet ihr das Interview? Das würde mich interessieren. Was waren eure High- bzw. Lowlights? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Neue Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Könnt ihr euch im Kalender rot anstreichen. Den Link zum Udemy-Kurs inklusive Gutscheincode und den Link zum Makroskop-Magazin findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das unbedingt aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.